Meine Eltern sind hierher gekommen und haben sich den Hintern aufgerissen. Wer bist du, dass du chillst? Du stehst auch auf. Du stehst noch früher auf. Du machst noch mehr und du machst 3 Jobs. Weil mein Vater hat es auch gemacht, meine Mutter hat es auch gemacht.
It's never enough. Dieses ständige Arbeiten und leisten müssen und aufbauen müssen, ist dann in einem Burnout geendet, wo ich einfach ein halbes Jahr lang auch raus war. Also ich konnte ein halbes Jahr lang nicht lesen und so weiter. Es war wild.
Die sind für dich verantwortlich und die haben dich auf diese Welt gebracht. Die haben ihr Leben auch schon hinbekommen, bevor du auf der Welt warst.
Also ich habe so eine E-Mail angefangen und ich habe da nur noch Buchstaben gesehen. Also ich konnte die nicht mehr zusammenfügen. Und ich wusste auch nicht mehr, wie ich eine E-Mail schreibe. Ich habe so komplett, nichts hat mal funktioniert.
Ich möchte mit Stolz sagen, ich bin Burak und ich habe Migrationshintergrund und ich habe es trotzdem geschafft. Das war nicht einfach, ich habe es trotzdem geschafft.
Du musst mehr leisten als die anderen. Du bist eine schwarze Frau auch noch dazu.
Assalamu alaikum, willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen, den Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, denn wir sind der most relatable Podcast. Wir sprechen über all die Themen, die euch in eurem Alltag beschäftigen, aber irgendwie zu wenig zur Sprache kommen, weil zu schwierig, zu tabuisiert oder Mama und Baba wollen gar nicht darüber reden, weil es einfach anstrengend ist. All die Themen kommen hier zusammen, wir sprechen darüber und versuchen euch Antworten, Perspektiven zu geben, wie ihr mit den Problemen umgehen könntet. Heute habe ich 2 tolle Gäste, einmal
Zellert
und einmal
Burak.
Wir sprechen über das Thema Leistungsdruck. Also wirklich mit dem Gedanken aufwachsen, ich muss was aus meinem Leben machen und in jeder Situation diese innere Unruhe haben, ey, ich muss was reißen. Ich kann nicht einfach so vor mich hin dribbeln, nibbeln, ein bisschen leben. Nein, ich muss Leistung bringen, weil man irgendwo hin muss. Wohin? Wo ist dieses Ziel? Das ist eine Frage, die wir heute versuchen zu beantworten. Woher das eigentlich kommt, ist eine Frage, die wir beantworten wollen. Und warum Menschen, die ganz unterschiedlichste Herkünfte haben, aber irgendwo doch so einen gemeinsamen Nenner davon besonders betroffen sind. Ausländer. In diesem Sinne, wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst jetzt schon mal einen netten Kommentar da. In welcher Situation habt ihr besonders Leistungsdruck gespürt? Es reicht aber auch ein Punkt, eine Zahl, ein Emoji, ein Daumen hoch, Kanal abonnieren. Jede Art von Algorithmus pushen freut uns sehr. Und jetzt geht's in die kleine Vorstellungsrunde, weil wir kennen uns ja in der Konstellation eigentlich gar nicht so richtig. Zellert, willst du anfangen?
Ja.
Einmal, who the fuck is Zellert?
Das ist eine Frage, die kann ich noch nicht ganz beantworten. Zellert ist eine Berlinerin. Ich spreche jetzt auch nicht mehr in der dritten Person von mir, aber ich bin Berlinerin. Das ist immer ganz wichtig zu sagen, West-Berlinerin an dieser Stelle. Meine Eltern kommen aus Äthiopien. Ich bin ganz äthiopisch aufgewachsen, so bei uns zu Hause. Ich wohne immer noch da. Ich bin Casting-Directorin, Regisseurin und Moderatorin und habe 2 Social Clubs. Einmal ein Outdoor-Club für schwarze Frauen, nicht-binäre Leute, der heißt Black Canary, und einmal ein Sportclub für Mädels. Sportclub, also eigentlich eher, wir schauen uns Sachen an, namens Girls Got Game.
Das war schon eine lange Liste.
Ich bin der Burak, ich bin Sozialarbeiter und Streetworker. Ich bin hier in Berlin in Schöneberg aktiv und bemühe mich, Jugendlichen eine Perspektive zu schaffen, wenn sie die brauchen. Und ich komme ursprünglich aus Hanau. Genau, und ansonsten bin ich auch hin und wieder mal vor der Kamera aktiv. Ich habe sehr, sehr lange für TV Straßensound, einem etablierten Hip-Hop-Magazin, Interviews geführt. Ich habe ein Buch geschrieben, was nächste Woche veröffentlicht wird. Bin auch Buchautor. Und
nice.
Ja.
Erstmal geil.
Ja.
Auch Liste, ne?
Ja, eben.
Also ich überlege gerade so. Ich habe beim Radio moderiert. Yeah. Bei Radio Fritz war ich aktiv eine Zeit lang. Ich habe verschiedene Dinge gemacht, seitdem ich nach Berlin gezogen bin. Und bin auf jeden Fall auch noch unter dem Leistungsdruck, mich noch weiterhin so ein bisschen auszutoben. Aber natürlich ein bisschen entspannter mittlerweile.
Mhm. Ich fand vor allem, ich dachte schon kurz, du lässt diese Podcast-Sache komplett raus.
Ich überlege dann immer so, was sage ich als erstes, weil dieses Aufzählen von Sachen ist ja auch so ein bisschen Flex, so weißt du, so ich habe dies, ich habe das gemacht. Aber ehrlich gesagt, ich bin ein ganz normaler Typ und versuche wie wir alle anderen auch einfach ein Leben zu führen, ohne irgendwie anderen auf die Füße zu treten und so.
Burak, habt ihr schon mal gesehen, wir haben mal in einer Folge zu... ich habe den Titel gerade gar nicht mehr im Kopf, irgendwie so desintegrierte Muslime, Jugendliche, die so, haben wir ein Problem mit dem Staat oder der Staat ein Problem mit uns, irgendwie so in die Richtung haben wir gesprochen, haben einen Spaziergang durch Schöneberg gemacht, da habt ihr ihn schon mal gesehen, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, klickt, ich glaube, oben rechts in den Link, dann könnt ihr da gleich mal rüberspringen danach. Ich mache jetzt meine Aufzählung nicht, ne? Ich spare euch beide das, aber meine Liste fühlt sich genauso lang an. Warum glaubt ihr, haben wir denn, obwohl wir so aus ganz unterschiedlichen Bubbles kommen, Berlinerin, Hesse.
Mhm.
Münchner. Warum haben wir so eine lange Liste an Sachen, die wir irgendwie alle gleichzeitig machen?
Ich glaube, das hat viel mit Familie zu tun, in meinem Fall. Family halt, ne? Ich komme aus einer Familie, wo beide Eltern aus der Türkei als Gäste nach Deutschland gekommen sind und hier gearbeitet haben. Und bei uns wehte auch schon immer so ein bisschen dieser Wind. Hey, wir sind hierher gekommen, wir arbeiten hier, wir erfüllen uns hier vielleicht auch einen Traum oder wollen einfach ein Leben leben, was besser ist für uns. Und dazu gehört aber auch, dass man Gas gibt und dass man sich die Dinge auch erarbeiten muss. Und meine Eltern sind keine Menschen, die jetzt mega viel Geld verdient haben. Taxifahrer und Schneiderin, ganz klassische Arbeitermenschen. Und das wurde uns immer vorgelebt. Also mein Papa war nie krank. Und wenn er krank war, ist er trotzdem arbeiten gegangen. Immer 5 Uhr morgens, frisch geduscht, rasiert, auf die Arbeit, immer dieses Bild gehabt. Und meine Mutter genauso, die ist auch mit 3 Kindern, muss man sich überlegen, arbeiten gegangen, hat das organisiert, gemacht, getan. Und wir haben immer von zu Hause aus schon bekommen, so ey, es gibt nicht die Frage, ob du arbeiten willst oder nicht. Du gehst arbeiten oder du gehst zur Schule. Und meine Brüder haben beide studiert, ich habe studiert. Das war sehr, sehr wichtig so. Aber es war auch kein Wunschkonzert. Also es war jetzt nicht so, hey, wenn du magst und wenn nicht, so, sondern so, du wirst 1000% studieren, wenn nicht, gibt es die und die und die Konsequenz. Und dann fallen halt auch so Sätze wie, ey, wenn du nicht wie ich Taxi fahren willst, so, dann streng dich lieber in der Schule an, weil mein Job ist verdammt hart. Ich fahre 13 Stunden durch die Stadt und komme mit 80 Euro nach Hause, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft und eine Flughafenfahrt drin ist, so, dann ist es okay, aber ne, der Regelfall ist schwierig. Und meine Mutter in der Schneiderei so, die ist nach Hause gekommen und hatte manchmal, konnte ihre Hände nicht mehr aufmachen vor Kissen, Falten, Schaumstoff, irgendwie was machen, ne? Nähen ganz viel. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, boah, was die leisten müssen. Damit kam auch so ein Druck einher, dass man sagt, ey, man darf die gar nicht enttäuschen. Also die opfern sich so sehr auf für uns, für die Family, für das Leben hier. Und man möchte es einfach auch besser machen. Also ich bin schon mein Leben lang mit so einer Pflichtverantwortung, dass ich sage, meine Eltern sind hierher gekommen und haben sich den Hintern aufgerissen. Wer bist du, dass du chillst? Du stehst auch auf, du stehst noch früher auf und du machst noch mehr und du machst 3 Jobs, weil mein Vater hat es auch gemacht, meine Mutter hat es auch gemacht. Eine Einstellung, die ich bei meinen Jugendlichen, mit denen ich arbeite, selten sehe, muss ich sagen, ich glaube, da hat sich von den Gedanken her auch was verändert, weil die Sinnesfrage immer stärker wurde. Warum überhaupt? Was habe ich eigentlich davon? Ist stärker als zur Zeit meiner Eltern. Da war einfach Classic Arbeitergeneration. Da wird nicht gefragt, ob du arbeiten gehst. Da wird gearbeitet. Punkt. So. Und das ist so eine Verantwortung, die ich einfach spüre vom Elternhaus plus natürlich auch Gesellschaft. Ne? Also ich bin zur Hauptschule gegangen. Da war in der 6., 7. Klasse schon, wo willst du dich bewerben? Was willst du denn arbeiten später? Also es war sehr gezielt auf Arbeitermarkt und jetzt weniger auf Studium oder kreatives Ausleben oder so. Mich hat keiner gefragt, ob ich irgendwie später mal reisen möchte oder die Welt sehen will, sondern so, ey, willst du beim Aldi arbeiten? Die zahlen gut. Willst du bei dort und hier arbeiten? Die zahlen gut. Also es war immer so, mach irgendwas, dass du viel Geld verdienst, weil, und da sind wir mit den Jugendlichen immer noch auf demselben Nenner, hast du was, bist du was? Und wenn du nichts hast, hast du halt Pech. Da merke ich halt auch ganz krass, da hat sich relativ wenig verändert in den letzten 10, 20 Jahren, dass es einfach brutal daran gemessen wird, was du mit nach Hause bringst, wie viel Geld du verdienst und ob du dich dementsprechend auch fallen lassen kannst und eigentlich auch dein Leben genießen kannst oder halt nicht.
Wenn du so zurückblickst, jetzt ist ja ein bisschen Abstand zwischen den Jahren. Hast du das Gefühl, du bereust, dass das für dich so war?
Ich bereue es nicht, aber ich würde es meinen Kindern nicht wünschen. Also ich würde eine etwas angenehmere Kindheit und eine etwas weniger druckerfüllte Kindheit verschaffen. Leben ist kein Ponyhof und keiner kommt und streichelt dich und hält dich an der Hand und bringt dich durchs Leben. Das ist halt einfach so. Aber es sollte, finde ich, schon ein Rahmen geschafft werden, wo man auch mal hinfallen kann und aufstehen kann, ohne das Gefühl zu haben, alles ist vorbei. So, alles ist ganz schlimm. Ich bin so aufgewachsen mit sehr viel Angst, mit sehr viel wenig. Also ich habe eine tolle Familie im Sinne von, ich musste nie hungern, immer ein warmes Bett gehabt, Kühlschrank voll, beide Eltern da, Gott sei Dank. Aber zu sehen, wie finanziell abhängig die Eltern sind und wie hardcore sie büffeln müssen und was passiert, wenn mal das Geld knapp ist und wie Ängste sich verbreiten in der Familie, wenn mal das Auto kaputt geht oder wenn etwas passiert, womit man nicht rechnet. Das sehe ich zum Beispiel bei vielen Kids heute, Gott sei Dank weniger, die solide Eltern haben, wo auch finanziell alles so halbwegs okay ist, die dann halt auch mal kommen und sagen so, ich habe meinen Führerschein verkackt, so, aber Papa hat gesagt, so, mach's einfach nochmal.
Geil.
Und ich so, boah, oh, tschüss. Alter, wenn ich meinen Führerschein und verkackt habe, so, ja, dann war so, wie du hast, also für mich auch so, wie, das hat voll viel Geld gekostet. Voll. Oder so, keine Ahnung, so simple Sachen auch so. Ey, ich wurde, kennt ihr doch, Handyrechnung. So, Handyrechnung. Bei uns früher, ey, da wurde der Gürtel ausgepackt und die Schlappen sind um den Winkel geflogen, so perfekt an deinen Kopf, so, wenn du irgendwie 30, 50 Euro mehr telefoniert hast, als du solltest, was ja immer so ein bisschen auch der Fall war. Aber heute so, ich rede mit Jugendlichen, die aus besseren Verhältnissen kommen, die dann so Dinge sagen wie so, ey, da ist ein Brief nach Hause gekommen, irgendwie überteuerte Sache. Und dann meinte mein Papa so oder Mama, ey, lass doch mal vergleichen, ob wir für dich was finden, wo du mehr telefonieren kannst. Und ich denke mir so, krass, was eine Aufgeschlossenheit, was eine entspannte Sache eigentlich. Ne? Dann hat man mal einen Fehler gemacht und findet eine Lösung.
Bei dir, obwohl deine beiden Eltern ja sehr gut gebildet sind, Akademiker beide,
ja,
war das Aufwachsen jetzt vom Gefühl her gar nicht so unterschiedlich?
Nee, gar nicht. Es ist so, also ich unterschreibe das, was Burak gesagt hat. Es ist echt ähnlich gewesen. Nur, also genau, mein Vater hat in der DDR studiert und hat halt seinen Doktor gemacht. Und Mama hat ihren Master, also wirklich studierte Leute, Akademiker. Und Mutter hat aber keine Arbeitserlaubnis bekommen, so 8 Jahre lang hier in Deutschland. Ja, also weißt du, nach 8 Jahren mit dem Master kannst du dann auch nichts mehr machen ohne Arbeitserfahrung. Papa hat, weil er hatte Agrarwissenschaften studiert, das war in der DDR voll der Burner, aber halt so in Berlin nach der Wende kannst du nichts machen mit dem Job und hat das auf dem Land versucht. Rassismus hier und da hat nicht funktioniert, weil in Berlin hat keinen Job gefunden. Sprich, ich bin Hartz IV groß geworden. Und die haben trotzdem beide natürlich gehasselt. Ich bin halt mit so einem Vorbild aufgewachsen von, okay, du kannst eigentlich alles richtig machen und alles so, wie die Gesellschaft das von dir will und etc. waren auch alles, weiß ich, waren auch super gut und bla, aber trotzdem heißt nicht, dass es funktioniert. Und ich bin mit so einer Angst und so einer Anxiety groß geworden von, selbst dein Bestes und dein Gutsein heißt nicht, dass es reicht. Mhm. Und das heißt, es war so ein Druckgefühl von, es reicht nicht, dass du Klassenbester bist, es reicht nicht, dass du dein Studium machst. Es wird nie irgendwie reichen, weil dich trotzdem was F kann. Also ohne jetzt das Wort zu sagen, aber so, ne?
Du darfst hier fluchen.
Ach so, yeah. Oder, genau, das ist, kann dich trotzdem was ficken, so.
Ja, ja,
Dankeschön.
Sag, wie es ist.
Ja, ist so.
Sag, wie es ist.
Dankeschön. Genau, und das ist natürlich enormer Druck und hat was in mir ausgelöst, okay, ich muss alles machen. Und schon zu Schulzeiten, on top of that, dass meine Eltern mich aber auch mit dem wenigen Geld, mit den Möglichkeiten, die da waren, aber halt trotzdem in jegliche Art von Verein gesteckt haben. So, ich war in jedem Sportverein, den du denken kannst, war im Kinder-Europaparlament und so, also alles Mögliche, was man so machen kann, irgendwie gemacht. Und bis heute habe ich das Gefühl, ich kann mich unter der Woche nicht mit Freunden treffen. Also so in meinem Erwachsenenalter, weil ich denke so, nee, das ist Arbeiten. Und dann am Wochenende kann ich mich mit Leuten treffen. Das ist so, weil ich dann doch als Kind keine Zeit hatte. Also es war immer was los. Genau, also so der Druck ist irgendwie der gleiche, würde ich sagen. Und natürlich immer diese Sprüche wie, Zeller, du musst mehr leisten als die anderen. Bist eine schwarze Frau auch noch dazu. It's never enough. Das war immer das, was immer auch einfach offen auch gesagt wurde und verlangt wurde. Und das war nicht so, was ich immer gesagt habe.
Von wem?
Von meinen Eltern. Und mir wurde das auch immer wieder bestätigt. Also so in der Schule, ich wurde halt so, man hat mir vieles nicht zugetraut. Auch aufgrund meiner Physik und wer ich bin, hat man mich immer sehr unterschätzt. Und das war dann so, okay, ich kann die nur zum Stillsein bringen, wenn ich denen auch zeige, dass ich viel besser bin.
War, wenn du jetzt zurückblickst, das für dich ein kindliches Aufwachsen?
Nee.
Weil meine These wäre, ist jetzt unabhängig von den Thesen, die ich aufgeschrieben habe,
gerade
wenn man so aufwächst, und meine Geschichte deckt sich genau mit euren Geschichten, du wirst sehr schnell erwachsen. Ich habe sehr wenig Kindheit. Also an die ich mich jetzt so aktiv als Kind erinnere, gibt es so diese so Jahre vor 10, wo man sagt, ja, jetzt war ich ein Kind. Und so gefühlt ab 10 ist Hustlen losgegangen, weil dann war Zeitung austragen.
Ja, ja.
Das war schon so eine Verpflichtung. So, du bist ein kleines Kind, andere Kinder, die machen, sie leben ihr Leben, keine Ahnung, Sportverein. Ich war auch ein Fußballer, aber dann hieß es so, Dienstag vorm Fußballtraining war erstmal 3 Stunden Zeitung austragen. Und dann war nochmal Donnerstag Zeitung austragen. Und das war so, auf einmal bist du einem, fühlt sich wie ein Familienvater auf einmal so. Jenny, du musst hasseln,
ja,
so
komplett,
die ganze Zeit.
Komplett.
Und dann hast du auch so eine gewisse, wenn man aus so sozial schwach im Sinne von finanziell sozial schwach Familien kommt, du spürst ja so einen Druck. Also gerade, so, ich kann das nachfühlen, ich bin ältester Sohn, du musst auf einmal so mitleisten. So, du machst diese 130 Euro irgendwie vom Zeitung austragen, du hast das Gefühl, halas, aber jetzt Mittagspause, ich kaufe mein eigenes Essen. Mama,
ja,
ich
komplett.
Bin groß. So.
Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, die Kindheit ist dann einfach sehr schnell vorbei.
Voll. Das ist auch etwas, was mir unheimlich schwer fällt und was mir auch persönlich sehr weh tut in meinem Job, weil ich mit Kids arbeite, die ein Leben führen in dem Alter, was sie gar nicht führen sollten. Und manchmal wissen die das gar nicht. Und dann kommt der Moment, wo ich das Arschloch sein muss und denen das sagen muss. Wo ich dann sagen muss, ey, du weißt schon, dass du nicht in dieser Lage sein solltest und dass du dieses Leben gar nicht führen solltest. Und dann kommt das große Warum. Die Kindheit ist eine Zeit, die eigentlich genau dazu, also sie sollte dazu sein, dass man Fehler machen kann, dass man sich austoben kann, dass man sich entwickeln kann, dass man auch die Verantwortung abgeben kann, ne? Das Erwachsensein und das Elternsein. Dafür gibt es ja Eltern. Mhm. So, die sollen das machen. Und du sollst gerne auch Mist bauen und darfst gerne auch dich entwickeln und ausprobieren. Die Kids, mit denen ich arbeite zum Beispiel, die können das nicht, die dürfen das nicht. Das ist einfach unmöglich so. Die müssen erwachsen sein, die müssen sich um erwachsene Dinge kümmern, die müssen Dinge kompensieren, die vielleicht die Familie nicht machen kann. So. Was ist das für ein schönes Gefühl, wenn du zwischen 12 und 18 einfach dein Leben leben kannst und von der Schule nach Hause kommst und irgendwie mit deinen Freunden in den Park gehst, Fußball spielst und dich um nichts kümmern musst. Und ich bin hier in Schöneberg und ich erlebe 15-, 16-Jährige so. Ja, die sagen mir, ich brauche Arbeit, ich muss mit Miete helfen. Ich denke mir, Alter, du bist 15 Jahre alt, was für Miete helfen? Du solltest dein Ding machen so.
Also auf der einen Seite, ich habe so Empathie für die Situation unserer Eltern. Voll. Die kamen in deinem Fall als Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter, muss man ja sagen. In deinem Fall kamen sie zum Studieren, haben dann aber keine Berufserlaubnis bekommen. Mein Vater ist aus Palästina nach Italien, meine Mutter kennengelernt, also auch ganz wilde Wege. Und auf der einen Seite hatten die, glaube ich, alle in ihrer damaligen Situation genug Hürden, mit denen sie zu arbeiten hatten. Aber gleichzeitig, wenn wir über Verantwortung sprechen, sind die verantwortlich gewesen für uns. So, und jetzt ist das dünne Eis so, wie verbalisieren wir diesen Punkt, ohne jetzt bei Was würde Baba sagen, dass ohne, ich hier gleich mit Gürtel reinkomme.
Ja, ich glaube, es geht einfach mit einer offenen und ehrlichen Art. Ganz ehrlich, man sollte sich mit seinen Eltern auch im Erwachsenenalter, wenn möglich, auseinandersetzen, um den Mensch dahinter auch zu verstehen. Mir gelingt es nicht jedes Mal und ist auch nicht immer einfach, aber ich bin jetzt über 30 und wenn ich mich mit meiner Mutter hinsetze und sage, ey Mama, was ist damals schiefgelaufen? Was war los bei euch? So, was habt ihr gemacht? Höre ich schnell so, ey Mann, das war so nicht geplant oder das tut mir leid oder das hätte anders laufen können. Und dann stelle ich halt relativ schnell fest, ey, das ist ja auch nur ein Mensch. Aber am Ende des Tages sage ich immer, deine Mama und dein Papa, die haben ihr Leben auch schon hinbekommen, bevor du auf der Welt warst. Die sind für dich verantwortlich und die haben dich auf diese Welt gebracht und nicht du. So, und du sollst dein Leben führen und du sollst dein Ding machen. Beispielsweise, wenn Jugendliche zu mir kommen und sagen, ich muss Drogen verkaufen, weil zu Hause kein Geld. Dann sage ich, es ist nicht deine Aufgabe, Material an andere Leute zu verschaffen, dass du mit dem Geld, was du eh nicht machst, dann nach Hause gehst und irgendwie den Kühlschrank auffüllst. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich in Beratungssituationen bin mit Mama und Kind, wo ich mich frage, Alter, wer ist hier eigentlich für wen verantwortlich? So. Es gibt es in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Situationen, ganz verschiedene Settings so. Da sitze ich da und denke mir so, ey, dein Sohn oder deine Tochter, die ist irgendwie erwachsener als du. Ja, du bist 50 Jahre alt oder älter. Also ne, da muss man mal wieder so die Rollengefüge so ein bisschen in die richtige Richtung machen.
Ja, bei mir war das halt so, dass ich bin halt Einzelkind, was halt sehr selten ist in meinem Kreis. Und bin auch
dementsprechend. Ausländerin, die Einzelkind.
Ja, ein neues Crazy. Da ist sie. Hello. Und deswegen sehr fokussiert auf mich halt aufgewachsen, gell? Und das war so, dass ich, dass mir so an sich nie was gefehlt hat und so weiter. Und es war nie dieses, okay, wir haben kein Geld, du musst jetzt was machen oder so, sondern es war einfach nur so, dass ich halt, dass dieser Schmerz und das Leiden halt einfach nicht versteckt wurde von mir, sondern es war halt sehr präsent, ne? Und halt auch so diese Verantwortung für die sprechen kein Deutsch und Ausländerbehörde war ich halt immer am Start und so, ne? Deswegen, ich habe diesen Druck, beziehungsweise dieses, okay, ich nehme die Verantwortung, ich muss jetzt arbeiten gehen und so. Es kam alles immer sehr von mir aus, aber halt, weil ich es halt einfach um mich herum gesehen habe, so. Und mir fällt, ich bin zum Beispiel noch nicht an dem Punkt mit meinen Eltern, dass ich diese Konversation mit denen führen kann. So, okay, das hat mich voll gebrochen zu dem und dem Zeitpunkt, weil ich halt so immer wieder dann merke, so, oh mein Gott, aber die haben so viel gemacht. Also ich komme nicht über diesen Punkt, mir fällt das total schwer, beziehungsweise ich weiß auch, dass sie das komplett brechen würde, aber ich denke mir halt so, klar, es ist eine Konversation, die wir führen müssen, aber ich bin so sehr im Schutzmechanismus, dass ich die sage so, nee, aber die haben ja, was sollten die in dieser Situation machen? Und das ist ja das Schicksal und das ist Leben.
Ich würde sogar dich da abholen und sagen, muss erstmal gar nichts. Ja. Du musst gar nichts, ja. Weißt du, du kannst machen, was du willst. Es kann der Moment kommen, wenn man aber dann mal irgendwann überlegt, ey, man möchte vielleicht mal die Vergangenheit aufholen, irgendwas besprechen oder auch einfach mal mit die Eltern auch kennenlernen. Ich meine, wir lernen kennt ihr eure Eltern sehr gut?
Erst seitdem ich wieder zurückgezogen bin.
So, ne, in der Regel, also die meisten, auch Freunde von mir und Leute, mit denen ich rede, die kennen ihre Eltern als Eltern. Mhm. So. Die kennen ihre Eltern nicht als Menschen. Mhm. Ich weiß nicht, auf welche Konzerte mein Papa gegangen ist, als er 19, 22, 25 war. Er hat es mir aber auch nie gesagt. So. Weil einfach diese Beziehung, die wir hatten, sehr stark einfach ihre Verteilung hatte. So. Papa geht arbeiten, kümmert sich um das eine so und wir haben unsere anderen Jobs. Und so ist man aufgewachsen, so, ne? Papa, Sohn. Ja. Aber es kann sehr schön sein, sich mal mit seinen Eltern hinzusetzen und die mal menschlich kennenzulernen und mal zu checken, ey, wer bist du eigentlich? Unabhängig von der Person, die mir sagt, was ich zu tun habe oder nicht, oder die mich unterstützt oder nicht, wie auch immer, die mich ernährt oder nicht. Ich setz dich mal hin, lass mal reden, so, weil ich bin jetzt auch erwachsen. Und by the way, ich finde es auch wichtig, dass man das auch mal kommuniziert und trennt und sagt, ey, ich bin jetzt nicht mehr das Kind, so. Ich bin jetzt erwachsen. Heißt nicht, dass du mir nichts mehr zu sagen hast und ich bin trotzdem Kind und du bist so Mama oder Papa. Aber man kann dann auch gerne mal in die Rolle gehen und sagen so, du, wir können uns auf Augenhöhe unterhalten. So, ich ernähre mich, ich habe vielleicht auch eine Familie, ich bin selbstständig in meinem Leben so und es schafft unheimlich viel Raum. Wo ich das sehr oft feststelle ist, wenn Eltern und Kinder sich auf krass bekriegen und plötzlich alles besser ist, wenn die eine auszieht. Und dann so Sätze kommen wie, ich verstehe mich mit meiner Mutter viel besser, weil wir treffen uns jetzt auch regelmäßig, aber wenn es zu viel wird, gehe ich wieder nach Hause.
Immer am Anfang deine lange Liste an Sachen, die du machst, gehört. Und das ist ja fast schon so ein bisschen widersprüchlich. Also auf der einen Seite sozusagen, man hat diesen eigentlich hohen Leistungsdruck, auch Finanzielles zu leisten etc. Und dann gehen Menschen wie wir in die Kreativindustrie, wo so die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, ist so eigentlich one in a million, dass man irgendwie davon leben kann. Ja. Wie kamst du der Situation und dann, wie hat das auch gesundheitlich dich, gerade dieser Leistungsdruck, dann so viel leisten zu müssen, was hat das mit dir gemacht?
Also ich dachte, ich werde natürlich Ärztin, so, ne? Ich werde auf so einem meine Eltern haben mich auf ein althumanistisches Gymnasium geschickt, also so mit Latein und Altgriechisch und so weiter.
Salve discipuli, discipulaeque.
Genau, Hic forum est.
Von der Hauptschule, ich habe keine Ahnung, von der
ist auch wirklich tote Sprache. Genau, und ich dachte kurz, ich werde Ärztin, bin es nicht geworden und hatte aber irgendwie als Jugendliche eine Liste an Sachen, die ich werden wollte. Und da war Journalistin drauf, da war Moderatorin drauf, Filmemacherin. Also wirklich eine ganz lange Liste. Und alle waren so, jetzt, du musst dich aber für eins entscheiden. So, und ich war so, nee, ich glaube, ich werde alles. Und da ist auch noch ein Buch drauf. Mit 14 hatte ich einen Job bei einem Magazin, so ein normales Praktikum. Und das war so ein Lifestyle-Berliner Magazin und habe ich aber sehr gut mit ihm verstanden und bin dann nach der Schule immer zu diesem Magazin gegangen, habe dann auf einmal bei diesem Magazin gearbeitet, so parallel zur Schule. Und dieses Magazin hat aber auch so, das war so, als so Facebook-Ads und so weiter gestartet haben, diese ganzen Talk-Formate und Marken mit, weiß ich nicht, mit berühmten Leuten dann auf einmal so Sachen gemacht haben. Und vis-à-vis war die eine Hostin von unserer Sache, die wir gemacht haben. Und habe sie dort kennengelernt und dann wurde ich auf einmal ihre Assistentin noch, sonntags bei ihrer Kiss FM Show. Also habe ich in der Schule in einem Magazin gearbeitet, dann beim Radio gewesen und das alles halt vor 18. Und von dort aus hat das eine zum anderen geführt, basically. Also ich habe dann angefangen zu studieren, Marketing und PR. Bin jetzt Semester 14, habe es noch nicht beendet. Und bin dann wirklich von Produktionsfirma zu PR-Agentur zu alles einfach mal einmal angefasst und reingeschaut, ob das was für mich ist. Und war dann aber schnell gelangweilt, muss ich ehrlich sagen. Und das war halt irgendwie nie immer das Richtige, aber ich dachte, ich bleib da. Und irgendwann gecheckt, vielleicht kann ich einfach alles machen. Und beziehungsweise sowohl
Oder dir selbst eingeredet, du könntest alles machen?
Safe. Ja. Also dadurch, dass ich auch nie einen Abschluss in etwas hatte oder irgendwie was gelernt habe in dem Sinne, vieles natürlich auch mir selbst beigebracht und festgestellt, dass sobald du selbstbewusst auftrittst und irgendwie charismatisch bist, schon das irgendwie die halbe Miete von vielen Sachen ist, um ehrlich zu sein. Und so mir das einfach selber aufgebaut und gewisse Ziele gesetzt und dann halt die verfolgt und bin dann im Großbereich Film gelandet. Sag mal so, dieser Leistungsdruck und die Motivation, dieser Ehrgeiz ist in dem System, in dem wir leben, in diesem kapitalistischen und leisten und so weiter, ist das halt so, du wirst ja halt die ganze Zeit belohnt dafür. Mhm. Also ich glaube, wenn das sozusagen was wäre, wo man nichts für bekommt und wenn das irgendwie so kontraproduktiv wäre, dann wäre das irgendwie leichter, das, was wir tun, dieses Verhalten sozusagen zu ändern. Dadurch, dass es aber sozusagen immer mehr bringt und du dadurch sozusagen erfolgreicher oder was auch immer wirst, hast du nicht das Gefühl, dass du was falsch machst oder, was heißt falsch, oder dass du halt irgendwie was Ungesundes machst.
Wenn du immer erfolgreicher wirst.
Genau.
Das stimmt. Die Prämisse,
genau. Hat bei mir, also es hat funktioniert, sagen wir mal so, bis zu dem Punkt, wo ich eines Tages schlafen gegangen bin und morgens aufgewacht und die Welt so richtig verzerrt gesehen habe. Also so, man nennt das Derealisation, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil irgendwie auch wenig drüber gesprochen wird, aber halt super verzerrt, so als hättest du irgendwie so ein Milchglas irgendwie über deinen Augen, also so ganz weird, und ich dachte, es wäre irgendwie so, also so als hättest du einen Joint geraucht, let's be honest, so. Und das ging.
Can't relate.
So. Und das war dann so ein paar Wochen so, und ich so, okay, weird. Und dann ging es weiter bis hin zu so verschwommen gesehen und auf einmal so meinen linken Arm nicht mehr bewegen können. So.
Wow.
Und ich so, okay, das ist jetzt schon crazy. Bin dann ins Krankenhaus, weil ich dachte, vielleicht habe ich einen Schlaganfall gehabt oder so. Und dann meinten sie, nee, dann müssen wir zum Psychiater. Ich so, okay. Dachte mir so, egal, wird auch schon weggehen. Aber ich habe trotzdem natürlich noch parallel gearbeitet dazu. Und dann, da wo es alarmierend wurde, war, als ich nicht mehr lesen und schreiben konnte. Also ich habe so eine E-Mail angefangen und ich habe da nur noch Buchstaben gesehen. Also ich konnte die nicht mehr zusammenfügen. Ach, und ich wusste auch nicht mehr, wie ich eine E-Mail schreibe. Ich habe so komplett, nichts hat mal funktioniert. Und dann bin ich halt zum Arzt. Und der ist jetzt ein Burnout. Und das ist so krass, weil es also eigentlich schleicht sich das ja an, du musst das merken. Und ich war so, ja, okay, ich hatte schon so Panikattacken und hier mal, aber ich habe es voll einfach wegignoriert. Ich dachte, ja gut, ich habe keine Zeit gerade dafür. Und dieses ständige Arbeiten und leisten müssen und aufbauen müssen ist dann in einem Burnout geendet, wo ich einfach ein halbes Jahr lang auch raus war. Also ich konnte ein halbes Jahr lang nicht lesen und so weiter. Es war wild. Das ist jetzt aber ungefähr 3 Jahre her. Und das Verrückteste ist aber, dass ich meine, man hat ja jetzt auch aus seinen Fehlern gelernt und so weiter, aber ich sagen muss, auch bin auch in Therapie, mir fällt es extrem schwer, wo ich weiß, wo es enden kann, fällt es mir extrem schwer, mein Verhalten zu ändern. Weil so dieser Hunger oder dieses Ziel und dieses sozusagen mehr machen und leisten und erfolgreich sein so ein Standing für mich hat, dass ich weiß, auch dass ich meine Gesundheit drauf riskiere und ich aber auch schon wirklich Hölle gesehen habe. Also es war, da will ich auch nicht hin. Aber trotzdem, mir ist jetzt so nach 3 Jahren wieder merke, oh mein Gott, ich falle in die gleichen Muster wieder rein, obwohl ich weiß, was geht. Und das ist so ein ständiger Kampf, mit dem man ist, so weil es so tief verankert ist, dieses Leisten und Machen müssen. Es ist gar nicht das Finanzielle, aber es ist so ein innerliches, ich muss einfach. Und das kommt auch gar nicht von meinen Eltern. Ich meine, ich lebe mit meinen Eltern zusammen und die sind so, hör bitte auf, kannst du dich nicht einfach anstellen lassen und leb normales Leben. Und ich denke mir so, ja, schön, dass ihr das jetzt sagt. So, aber es ist einfach schon damals so tief in mir verankert und irgendwie dieses, ich will nicht, dass was ihr gemacht habt, dass es umsonst war. Aber es wäre jetzt auch schon nicht mehr umsonst. So, es ist ganz tief verwurzelt im Unterbewusstsein, obwohl ich alles mich so hart analysiere und alles so weiß. Ich sehe es ja vor meinen Augen und trotzdem kann ich nicht aufhören. Es ist fast wie so ein Suchtgefühl.
Ja. Ich glaube auch, dass es ein Suchtgefühl ist.
Ja, man will ja auch nicht riskieren, dass das, was man schon geleistet hat, verloren geht.
Ja, oh mein Gott.
Das ist ja auch das Problem, ne?
Ja.
Du hast dir ein Jahr Mühe gegeben, das zweite Jahr, das dritte Jahr und im vierten sollst du jetzt aufhören und dich anstellen lassen und ein normales Leben führen. Ja. Da sagst du ja, warum habe ich das die letzten 3 Jahre gemacht? Also ich bin voll bei dir. Das ist leider auch etwas, worüber man zu wenig, worüber man selten spricht, was für einen Druck auch einhergeht, Dinge loszulassen. Ja, also das eine ist ja das mehr haben wollen, aber das andere ist das, was man ja schon hat, auch nicht hergeben wollen. Mhm. So, weißt du?
Auch nicht können. Der Körper wird ja auch, süchtig nach Stress.
Ja.
Ja.
Ich habe 3 Thesen vorbereitet, die eigentlich von allen Punkten, die wir schon gesagt haben, das so nochmal ein paar Sachen aufnehmen, aber auch nochmal so ein paar Sachen ein bisschen klarer stellen. Und ich lese euch einfach die These vor. Ihr könnt straight darauf reagieren, eurem Input geben. Mhm. Monologisieren, dialogisieren, wie ihr möchtet. Migranten müssen härter arbeiten und mehr leisten, um die gleiche Anerkennung zu erhalten wie ihre nicht-migrantischen Mitmenschen.
Ich würde erstmal aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, ja, stimmt, weil ich selber auch das Gefühl habe, ständig immer noch mehr und noch beweisen, noch eine 3. Runde und so, weil ne, der Name nicht passt oder das Aussehen oder wie auch immer. Aber ich habe auch in den letzten Jahren sehr stark festgestellt, dass es nicht nur was mit dem Nachnamen hat oder mit dem Migrationshintergrund zu tun hat, sondern auch mit deinem fucking Geldbeutel. Es ist halt einfach so, wenn du auch Philipp, Felix oder Lisa bist und aus einer Familie kommst, die irgendwo in Marzahn lebt und so ein bisschen dieses Klischee von, ne, wir haben nichts und das ist nun mal so, dann hast du es auch nicht einfach. Wenn du aus einem anderen Viertel kommst, wo du noch einen arabischen Nachnamen hast, hast du es auch nicht einfach, plus vielleicht nochmal ein bisschen schwerer. Ja, es ist schwierig.
Das Problem liegt eigentlich wirklich am Klassenunterschied. So, aber auch wie du sagst, wenn jetzt der arme Lukas und arme Zellert gleich, und weißt du so, wenn wir uns auf den gleichen Job bewerben, glaube ich, dass der arme Lukas das eher bekommt. Also so, ne, da siehst du ja dann auch nochmal einen Unterschied. Also ich glaube, die Intersektionalität, die dann bei arme Zellert ist, ist dann halt, wichtet dann noch mehr. Deswegen würde ich das ich würde schon ja sagen.
Es gibt Studien, die zeigen, dass Migranten in Deutschland höhere Bildungsabschlüsse anstreben, um Zugang zu bestimmten Berufen zu erhalten. Mhm. Kennt die Berufe. Aber trotzdem aufgrund von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt immer wieder zurückgeworfen werden. Also das zeigt ja auch im Grunde genommen, es widerspricht jetzt keinem Statement, was hier gemacht wurde, sondern es ist einfach nur so diese, das ist ja doppelt dreifache Diskriminierung, wenn du jetzt, weiß ich nicht, weiblich gelesen,
voll
arm und schwarz bist, dann hast du halt so Triple Threat oder du bist halt schon im Arsch. So.
Ja, es ist nicht schwarz-weiß, es ist so 100%. Ja, ist so. Deswegen meinte ich ja, Armut spielt da eine große Rolle so, plus das und das und das und das halt auch. Und ich habe halt auch meine Kandidaten so, die kommen aus dem deutschen Elternhaus und die haben genau denselben Struggle wie der andere, der jetzt vielleicht Migrationshintergrund hat. Daran stelle ich so fest, okay, es kann nicht nur der Nachname sein so. Aber der arm ist plus das und das und das und das, muss vielleicht halt auch nochmal die extra Meile mehr machen. Also es ist eine Never-Ending-Story.
Ja, weil wie du gesagt hast, also deswegen finde ich so toll, dass du mit Jugendlichen arbeitest, weil es halt so, es fängt ja schon bei Schule an. Mhm. Also so, wer wird gefördert? Du hast gesagt, auf der Hauptschule wirst du ja gar nicht, werden dir gar nicht die Optionen angeboten, was da alles da draußen ist. Auf dem Gymnasium, ich habe erst in der 10., als wir MSA geschrieben haben, gecheckt, dass ich theoretisch danach Schule aufhören könnte. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Also sowohl im Elternhaus wurde nie drüber gesprochen und als Eltern meinen so, ja, theoretisch, und ich so, that is crazy, habe ich noch nie was von gehört. Und wo, wie, was gefördert wird und das dann aber auch schon so nach der 6., ja, in Berlin nach der 6., schon einfach deine Zukunft eigentlich kategorisiert wird. So, also so, ne, und ich glaube, es fängt so jung schon an, wo, welche Chance du hast und wo du hingehen kannst. Ja,
absolut. Absolut. Ja. Es geht um Chancengleichheit oder Ungleichheit. Ganz wichtiges Ding, was ich auch immer wieder predige. Es geht nicht um in die Opferrolle zu gehen. Ich habe nicht mein Leben gelebt und meine Kriege gekämpft, um jetzt sagen zu können, so, oh ja, ich hatte es nicht schwer, ich hatte es schwer, weil ich bin Ausländer und ich habe es irgendwie geschafft und damals war alles so schwer, weil ich bin, habe einen Migrationshintergrund. Fickisch. Scheiß drauf. Ich möchte mit Stolz sagen, ich bin Burak, und ich habe Migrationshintergrund und ich habe es trotzdem geschafft. Das war nicht einfach, ich habe es trotzdem geschafft und nicht so mitleidig, so,
nee, oh, ja,
du hattest es schwer, du hast es trotzdem geschafft. Ich habe es geschafft, weil ich habe mir den Arsch aufgerissen, so wie viele, viele andere auch so. Und ich bin kein Freund von dem Opferrollendenken so. Aber man muss auch sagen, es gibt halt auch einfach verdammt unfaire Geschichten, die da ablaufen. So, es ist halt einfach so. Ich erkläre das immer wieder wie so ein bisschen wie am Sport, am Marathon. Ne? Wir klatschen über die durchs Ziel laufen, scheißen auf die, die währenddessen umkippen und nicht mehr können. Mhm. interessieren uns aber auch nicht besonders für die, die an der Startlinie vielleicht nicht die perfekten Schuhe haben, vielleicht auch nicht trainiert sind. Mhm. Ist egal. Alle sollen laufen und applaudiert wird über den oder berichtet wird über die, die zügig durchs Ziel kommen. Mhm. So. Und by the way, ich betreue gerade einen 20-Jährigen, der keine Sportschuhe hat, der die sich nicht leisten kann, weil die Familie total verarmt sind und so. Es kam gerade so von der Seite. Was ich damit sagen will, ist, natürlich hat es was mit Ressourcen zu tun. Natürlich hat es was mit Chancen zu tun, ob du zu Hause Eltern hast, die wohlhabender sind oder vielleicht auf Krisen besser reagieren können, weil das Leben nun mal so ist. Wenn du aufwächst in einem Elternhaus, was einfach sozial, finanziell nicht gut aufgestellt ist, auf eine beschissene Schule gehst, in einem Umfeld lebst, was einfach Katastrophe ist, im Block groß wirst, wo überall Spritzen liegen, in ein Jugendzentrum gehst, was auf der Straße ist, wo ein Strich ist, wie in Schöneberg. Ja, so, weißt du, noch mehr Applaus, wenn du es dann später schaffst. Dann kannst du sagen, ich habe das geschafft, obwohl das und das und das und das schief ging. Aber wen bockt's? Die eine Person. Wir müssen auch mal fragen, Alter, was ist das für ein komisches System? Wir applaudieren alle über Neymar oder irgendeinen brasilianischen Star, der es geschafft hat, statt uns zu fragen, warum verrecken denn die anderen 999.000 Menschen, warum schaffen es denn eigentlich nicht mehr? Das ist doch eigentlich die Frage, über die wir sprechen sollten. Ne? Warum ist es so verdammt hart?
Ja, das ist ja gerade, wenn es so um Chancengleichheit, aber auch um Leistungsdruck geht, was ja ganz oft so das Narrativ bestimmt, dann wird sich so the odd one out gepickt, der so aus demjenigen Viertel, wo auch immer, Bonn-Tannenbusch geschafft hat.
Ja.
Ja, aber guck mal, er hat es auch geschafft. Ja. Warum, wenn er es geschafft hat, warum nicht die anderen auch?
Ja, oder ihr könnt euch doch auch benehmen. Ihr seid doch auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Ihr seid doch auch nicht kriminell. Aber ja, wir schweifen aus. Das ist einfach etwas, was mir total wichtig ist. Natürlich hat das was mit Chancengleichheit zu tun.
Ist das auch Teil deines Buches?
Ist Teil meines Buches, großer Teil sogar.
Okay. Können wir eine Verlosung machen von deinem Buch?
Klar.
Okay, dann verlosen wir zwei Bücher. Wie heißt das Buch?
Auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe. Von Burak in den Kommentaren. Und zwar könnt ihr das gewinnen, indem ihr den nettesten Kommentar, also als nettes Kompliment, für Burak einmal und einmal für Zerlott in die Kommentare schreibt.
Auch was ab, ohne das.
Und dann suchen wir raus, wer den letzten Kommentar geschrieben hat und verschicken dann ein Buch von dir. Sehr, sehr cool. Ein Punkt, den wir vorhin schon angerissen hatten, ist Familie. Deswegen These 2. Der Leistungsdruck wird nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft so aufgebaut, sondern auch von den migrantischen Familien selbst verstärkt.
Absolut.
Ja, aber wo haben die das denn her? Weißt du, was ich meine? Also so.
Ist deine Antwort.
Ja, ne? Ja. So, ja, die verstärken das, aber die haben das ja auch von der Gesellschaft. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass das.
Aber würdest du jetzt sagen, zum Beispiel, deine Eltern haben ja äthiopische, also kommen ja aus Äthiopien, richtig? Wenn die jetzt in Äthiopien geblieben wären und wären dort, du wärst einfach dort aufgewachsen, glaubst du, du wärst unter derselben Form von Leistungsdruck aufgewachsen, weil das vielleicht so ein kulturelles Phänomen ist, was man hat? Also, ich kann ja nur von mir berichten, in Palästina. Es gibt einen, ich weiß gar nicht, wie man das benennen möchte, einen angeborenen Leistungsdruck. So, du musst schaffen. Alleine, weil du vielleicht zum Beispiel der älteste Sohn bist. Und dann ist das wieder connected zu, du bist der älteste Sohn. Das heißt, wenn deine Eltern mal alt und krank sind, bist du derjenige, der in Anführungsstrichen verantwortlich ist für die. Das heißt, du musst quasi dir selber ein Leben aufbauen, weil du musst ja am Ende des Tages so der Versorger dann für deine Eltern sein. Oder als Mann musst du eine gewisse Performance geleistet haben, weil du ja irgendwann mal eine Frau und Familie etc. haben möchtest. Das heißt, auch da wieder gibt es so ein kulturelles Phänomen. Was jetzt in anderen Fällen vielleicht, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Felix von der Laden heißt oder so, ist das vielleicht nicht so groß.
Ja, ich glaube, das spielt Geschlechter eine Rolle. Weil ich jetzt einfach mal auch meine Familie mal reingucke.
Ja,
so, ne? Als Frau nicht so ein krasser Leistungsdruck. Also so nicht, also dieses von wegen dann dieses Studierte und so weiter, nicht wirklich. Und wenn ich an meine Mama denke, die wurde oft als Mann gesehen, im Sinne von, weil sie halt so dominant und so viel geackert hat. Und das war schon so richtig außergewöhnlich. Also das heißt so, sie als Person hatte männliche Attribute für unsere Kultur oder für die äthiopische Kultur. Und mein Vater hat geackert, weil er raus da wollte. Also so leistungsmäßig, auch gar nicht so Familie. Aber es war eher so, ich will raus aus Äthiopien. Und der einzige Weg damals war mainly durch deine schulische Leistung, konntest das Land nur durch Studium verlassen, also zumindest auf so sicherem Wege. Und deswegen, Kann ich das gerade so nicht sagen? Also kann ich es nicht so sehr als ja, als diese These, als gerade als Frau zumindest, kann ich das nicht so bestätigen. Ich glaube, das, was ich halt immer mit Leistung von meinen Eltern gehört habe, ist eher so, sonst packst du es nicht in Deutschland. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was sie aber halt an ihrer eigenen Erfahrung gespürt haben und dementsprechend daher so gepusht haben. Aber ich glaube gar nicht, dass so sehr das Kulturelle war. Mhm. Dann wiederum, wenn ich an die anderen Eltern, meine Eltern haben eine äthiopische Kirche in Berlin gegründet, deswegen ich bin mit sehr vielen ähnlichen Leuten aufgewachsen, wo ich dann schon höre, dass der Wunsch des Arztwerdens und des Anwalts und so weiter dann schon da ist oder dieser Druck da ist. Und meine Eltern eher so waren, mach was du willst, aber Hauptsache studieren und erfolgreich. So, es war nie irgendwie diese Position, diese Leistung oder sowas. Also, aber ja, meine Eltern sind auch so ein bisschen die Hippies in unserer Community. Sind so ein bisschen die Lockeren, was ich ja crazy finde. Aber ja.
Nicht schlecht.
Du bist mit zwei Brüdern aufgewachsen, ja. Also ihr seid zu dritt gewesen. Gab es bei euch so Leistungsdruck untereinander?
Absolut, ja. Mhm. Also ich muss dir komplett widersprechen. Ich glaube, das hat unheimlich viel mit Kultur zu tun. Ja. Wenn ich nach Hause fahre, hängt mein Diplom von der Hochschule in einem goldenen Rahmen an der Wand. Neben den Diplomen meiner Geschwister, meiner Brüder, sodass, wenn wir Besuch kriegen, alle daran vorbeilaufen müssen. Das ist so enorm wichtig. Und jetzt kommt noch was anderes. Und jetzt kommen wir zu den Brüdern. Ich bin Sozialarbeiter. Das ist so ein Diplom, so eine Story, die man so, wie soll ich sagen, das erzählt man so nebenbei. Und da wird sehr, sehr stark auch sich mit dem Beruf des Lehrers verglichen und so eher so dieses Helfende und Tolle. Meine Brüder sind die haben richtig rasiert. Mein ältester Bruder hat bei der Polizei studiert, ist so super Sheriff. So. Mein anderer Bruder ist Ingenieur und erfolgreicher Unternehmer. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Augen meiner Eltern glänzen, wenn andere fragen, was haben deine Söhne gemacht? Und mein Vater dasteht und sagt, mein
Ingenieur.
Sohn ist Ingenieur und ja. Polizist, Kommissar, Oberkommissar. Und Sozialarbeiter, so. dieses so, weißt du, so
und
links.
Der andere Nebensatz.
So, ich habe mich dran gewöhnt, kein Problem. Aber so, weißt du, und da ist es extrem wichtig zu sagen, das ist, glaube ich, schon ein kulturelles Ding, weil diese Selbstachtung und diese was wir geschafft haben, unter den Umständen sehr oft auch durch die Erfolge der Kinder auch gelebt wird. Mhm. Gerade in der türkischen, ich würde vielleicht noch sagen, arabischen oder islamischen Welt kriege ich das sehr oft so mit, dass es sehr gefeiert wird, zelebriert wird und man geht auch so ein bisschen damit raus und sagt so, ey, mein Sohn ist Polizist, so krass.
100%.
So, ne? Also ja, bei uns 100%. Stimmt, ja. Bei den deutschen Families gibt es natürlich auch, aber da ist halt ganz oft so, dass Papa halt auch Anwalt ist oder Richter oder Doktor oder was auch immer und dann so, ich bin der Macker so. Und du versuchst jetzt auch. Und bei uns ist es halt ganz oft Gegenteil. Also Freunde von mir, ich habe meinen bester Freund, sein Papa ist Richter, den so zu flashen, da musst du schon Gas geben. Und ich merke das einfach gerade in Generation Gastarbeiter, wie unheimlich wichtig das ist. Es wird sehr stark anhand der Karrieren der Kinder nochmal das eigene Selbstwertgefühl gepusht, was ich verstehen kann, was aber manchmal auch sehr unfair sein kann, wenn dann der Dritte vielleicht oder der Zweite es nicht geschafft hat und kein Polizist wurde.
Ja, aber auch, ich finde auch individuell, weil zum Beispiel mein Papa, also mein Baba, wir haben da jetzt, ich glaube, 27 Jahre haben wir nicht drüber geredet. Einfach so, mach dein Ding, wird schon gut werden. Mhm. Und dann irgendwann so, ich glaube, es war so ein, zwei Jahre her, wir telefonieren so und ich erzähle ihm so von irgendeinem neuen Job, den ich jetzt wieder mache und er sagt so, ja, ich bin wirklich stolz auf dich, weil du lebst das Leben, was ich nie leben konnte. Und auf der einen Seite ist das ja voll schön zu hören.
Ja.
Da denkst du so, wow, Gänsehaut. Ja. Aber auf der anderen Seite ist auch wieder Leistungsdruck. Weil jetzt kann ich dich nicht enttäuschen. Jetzt lebe ich dein Leben. Ja. Soll ich jetzt machen? Wenn ich jetzt verkacke, dann habe ich für uns beide verkackt.
Ja. Ja.
Deswegen, ich würde auch bei der These mitgehen und sagen, also ich habe sie auch geschrieben, aber ich glaube schon, dass dieses Phänomen einfach sehr, sehr groß ist. Weil halt dieses, wenn du es in Deutschland nie selber hinbekommen konntest, aus den verschiedensten Gründen, Rassismus, Klassismus, aber auch vielleicht einfach, weil du Pech hattest, dann hast du das so zweite Option, dritte Option, so Second Chance-mäßig, Lotterie-mäßig, zweite Chance, kannst du das so ein bisschen durch deine Kinder ausleben.
Mhm.
Das ist ja auch wieder so eine Form von Leistungsdruck, weil das eine ist so, wir wollen das alle selber schaffen, wir sind so geprägt durch Instagram und Social Media und wir sehen, boah, der hat es aus meiner Nachbarschaft geschafft und die und der und ich muss auch. Aber das andere ist halt auch so dieses familiäre so, die wollen auch, dass du es schaffst. Und auch natürlich. Ja, aber klar. Und ich glaube, das andere, was du noch gemeint hast, ist, wenn du jetzt aus einer Familie kommst, wo deine Eltern auch schon so Overachiever waren, das ist auch wieder eine Form von Leistungsdruck.
100%.
Weil das ja, auch ganz, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil es nicht mein Leben war, aber wenn deine Eltern, ich habe zum Beispiel jetzt letztens über meine Freundin eine Dame kennengelernt, deren Vater und Mutter super Overachiever sind, also wirklich Macher so. Und sie hat aber natürlich jetzt auch den Leistungsdruck, daran zu kommen. Und auch das ist, glaube ich, keine geile Erfahrung. Weil wir sprechen immer so aus dieser so, wir sind unten, wir können dann so nach oben. Aber ich glaube, wenn deine Eltern auch schon da oben sind.
Wenn es intern in der Familie ist, ist es auch
tough.
Sehr tough. Also kann sehr tough sein.
Ja, voll. Also meine Eltern waren ja so Overachiever. Nur, dass deren Selbstwert, also die haben ja ihr Selbstwertgefühl sehr daran gemessen, als es dann gecrushed wurde. So, das heißt, sie haben sich sie sind so, wir haben nie was geleistet, wir haben vom Staat eher genommen und deswegen sind wir die Untersten in der Society und wir sind einfach immer nur dankbar und so ihr Selbstwertgefühl heißt zero, also wirklich sehr, boah. Und dementsprechend war es für mich so, ich habe mich dann irgendwann auch nur noch an meinen Jobs gemessen, weil ich jetzt ja nicht anders kannte und dann aber halt immer dieses Gefühl, okay, die sind eigentlich mental oder was sie erreicht haben, ist Overachiever, wurden aber halt, weil es auch da nicht gereicht hat, sozusagen nie so eingestuft. Und ich muss deswegen mehr als das erschieben, dass es vielleicht klappt. Und also der Fakt, dass ich zum Beispiel mein Studium nicht abgeschlossen habe und diesen Bachelor noch nicht mal habe, ist natürlich etwas, was die, da kann ich jetzt noch letzte Woche im roten Teppich noch gewesen, das juckt die nicht. Also was heißt das juckt, also das sind schon beeindruckend, aber sind so, aber machst du diesen Bachelor noch? Weil das ist für die so...
Deutschland, das Land der Abschlüsse.
Ja, beziehungsweise für die auch, die sind so, du bist nicht Gelehrte. Also so, ja, weißt du, das ist ganz voll crazy, deswegen ich verstehe das natürlich, ja, und vor allen Dingen dieses, du bist alles, was wir haben, das Einzige, was wir vorweisen können im Leben, das ist halt ständiger Satz, das ist, wir haben nichts anderes gepackt, außer du,
und das, ja, voll.
Okay, und deswegen glaube ich, ist es auch so, dass ich sie so, deswegen integriere ich sie extrem in meine Arbeit und dem, was ich mache, so, ich nehme die mit auf den roten Teppich, ich nehme die mit, überall, also egal wo ich bin und deswegen auch in meiner Arbeit integriere ich die extrem, weil ich so merke, okay, ihr lebt halt wirklich durch mich, let me actually, dann lebt halt auch dann den Leben, dann lebt wirklich durch mich, so, ne, und das ist mir halt extrem wichtig, weil ich am Ende des Tages, und das ist halt weder gesund noch gut, aber so, ich das schon für die mache, ehrlich gesagt, also, weil ich mir denke, okay, das eine Leben, was ich gerade lebe, es muss so geil sein wie für drei. Oder zumindest so dieses so, es darf es nicht alles umsonst gewesen sein, was sie gemacht haben. Und was heißt zurückgeben? Aber es ist schon, ich glaube, es ist so manifestiert in mir drin, dass ich es gar nicht mehr als Druck mehr sehe, sondern es ist einfach so, so war es immer. Und das ist halt, wie es ist. Und ich will mich da auch nie, also so dieses, oh scheiße, was für ein Life und anstrengend, so, das ist für mich, also das war mit 14, dass ich da dachte, what the fuck, was für ein Schicksal, warum muss ich das eigentlich machen? Mittlerweile ist es so komplett akzeptiert und einfach so, it is what it is, so, ne? Und,
Aber das ist ja eigentlich auch wieder eine so ungesunder Umgang.
Ist komplett ungesund. Also ich appelliere ja, gar nicht, also, das gesund.
Nein, das gut, dass wir das nochmal besprechen. Ja.
Nee, weil wir müssen ja, also weil ich bin ja genauso. Ja, ja. Ich denke mir, dass jedes Mal, ich denke mir so, ja, ich mache noch den Job und ich bin hier und ich moderiere da noch und ich bin hier und ich pitch so tausend Sachen, wo ich gar keine Energie für gar nichts habe.
Ja.
Auf der einen Seite ist dieses Schicksalhafte, wir sind so geprägt in unserer Kindheit, dass wir so achieven wollen, bringt uns zu diesen Leistungen.
Mhm.
Das ist auf der, wenn man das jetzt mal nur so in a nutshell betrachtet, ja irgendwie dann gut.
Mhm.
Aber darüber hinaus ist das eigentlich nicht gut, weil wir völlig über unsere Grenzen gehen.
Und Medaille mit zwei Seiten.
So, und ich meine, du warst du
auf der anderen Seite,
du warst und bist auf der anderen Seite und warst bist ja in Therapie, wenn man das dürfen sagen.
Natürlich, ja.
Und das zeigt ja schon, das ist ja so ein Spiel mit dem Teufel. So, du kriegst schon was zurück. Aber kostet dich halt auch ganz viel. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil auch viele junge Leute zuhören, dass man da nicht in so einen Modus, ich kenne das ja von Social Media, Hustler-Mentalität und jeden Tag und bla, und du denkst so,
voll.
Nee, muss gar nicht. Deswegen der letzte Punkt ist, die letzte These oder dritte These ist vielleicht eher so ein bisschen, ein Versuch, auch danach so Tipps zu formulieren, wie man mit dieser Form von Leistungsdruck umgehen könnte. Wir sollten lernen, den Leistungsdruck zu ignorieren, weil echte Anerkennung und Akzeptanz nicht von Erfolgen kommt.
Ich glaube, dass Leistung per se erstmal nicht schlecht ist. Und ich glaube auch, dass Druck etwas ist, was auch durchaus per se nicht nur gut oder schlecht sein muss. Ja. So erstmal dahingestellt. Ich glaube schon, dass wir auch irgendwo in uns ein bisschen Antrieb und Leistung und die Anerkennung, die man dadurch bekommt oder vielleicht auch die Competition, die man führt, dass es erstmal etwas ist, was sehr gut und schön sein kann. Ne? Es ist, man sagt mal, Leistungsgesellschaft. Ich meine, es fühlt sich halt einfach nun mal geil an, ein Tor zu schießen.
Dankeschön.
Es fühlt sich halt einfach, ne? So, es fühlt sich halt einfach geil an, zu gewinnen. Es fühlt sich geil an, etwas zu schaffen, zu bauen, zu, ne? Wenn man bei null anfängt und dann am Ende des Tages sagt, geil, das habe ich gemacht, geil, so. In einem gesunden Rahmen. Leistungsdruck wird dann unangenehm und schwer, wenn du an dem Druck kaputt gehst, wenn du den Druck nicht mehr standhalten kannst. Und wir haben vorhin von Gesundheit gesprochen und so, die leidet eigentlich meistens immer so als erstes. 99% aller Menschen, mit denen ich zu tun habe, die wollen es schaffen.
Mhm.
Die wissen aber gar nicht, was das bedeutet.
Ja, voll.
Was meinst du denn mit schaffen? Mhm. Viele sagen auch, zum Beispiel habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dieses ich will es raus hier schaffen. Damit ist es aber gar nicht gemeint, dass man den Ort wechseln will oder die Wohnung wechseln will. Man will die Lebensverhältnisse verbessern. Die Krux an der Sache ist aber, wenn man Erfolg hat in irgendwas, wenn man mehr Geld verdient oder besser gestellt ist, hört es ja nicht einfach auf.
Nee.
Du sagst ja dann nicht, oh ja, ich verdiene jetzt, ich habe 1500 Euro verdient, jetzt verdiene ich 2800 und jetzt geht es mir viel besser und alles ist gut und alles ist geschafft und Thema ist zu. Du sagst, alle, der andere verdient aber 3,5, warum verdiene ich nicht 3,5?
Es hört halt nicht auf.
So, es hört nie auf. Und dieser Leistung und dieser Druck, den machen wir uns häufig auch selbst. Und wir sind verdammt undankbar, alle, wie wir hier sind. Sage ich so, wie es ist. Wir sind sehr undankbare Menschen und wir sind zu kritisch und zu ekelhaft zu uns selbst auch. Wo waren wir denn vor 5 Jahren?
Mhm.
Wo waren wir denn alle vor 10 Jahren?
Mhm.
Waren wir hier, waren wir im Rampenlicht, waren wir hier am Smooth uns unterhalten?
Willi
und
hat ja recht,
ne?
Ja.
So, wo waren wir da? Alter, ich war ein Pisser, ich habe nichts auf die Kette bekommen und 10 Jahre später sitze ich hier und sage, ich bin Buchautor, ich war beim Radio, ich habe dies, ich habe das gemacht, Shoutout an meinen Lehrer. So, wo waren wir denn? Und man muss auch einfach sagen, dazu hat die Leistung uns auch gebracht, die wir für uns performt haben, aber man darf nicht davon abhängig sein, man darf wirklich nicht davon abhängig sein. So sitze ich häufig vor Jugendlichen und sage, ey, guck mal, okay, du willst es schaffen, du willst dickes Auto fahren, dir ist Gesundheit nicht so wichtig. Ich habe suchtkranke Kids, 18, 19 Jahre alt, die sagen, was soll ich mit Therapie machen? Ich habe keine Zeit für Therapie, ich muss Geld verdienen gehen, weil es einfach super wichtig ist. Und dann diskutieren wir und sagen, warum ist dir das eigentlich so wichtig? Und dann geht es natürlich sehr viel um Selbstdarstellung und es geht auch sehr viel um dieses, ich habe was, ich bin was. Aber es geht auch so ein bisschen darum, sich nicht ehrlich eingestehen zu wollen, dass man vielleicht, wenn man das nicht hat, auch okay ist. Und dass man einfach gut ist, wie man ist. Weil es einfach nicht gelebt wird. Weil wir in einem Schulsystem groß werden, was schon durch Notensystem uns auch beibringt. Hast du eine 1, bist du gut. Hast du eine 6, bist du schlecht. Die 6 heißt ausgeschrieben schlecht. Und wenn du das so, wenn du so konditioniert wirst, bist du natürlich immer in dem Drang so, ey, es muss besser werden, es muss besser werden. Nochmal, ich hab nichts dagegen. Hustle, zieh durch, macht Bock. Wenn es gesund ist, geil. Aber hinterfrag dich mal, ob du eigentlich auch glücklich bist, wenn es nicht so wäre. Wenn bei Instagram die Follower-Funktion weg wäre, also wo man sieht, wie viele Follower du hast, würden die Leute noch so ausrasten und die Creator so fleißig sein und würde es noch überhaupt darum gehen, würde man sich dann nicht fragen, Alter, warum mache ich eigentlich diesen dämlichen Post? Soll ich nicht lieber Gitarre spielen? Das macht mir viel mehr Spaß. Oder was mache ich hier für ein komisches Video? Sollte ich nicht lieber das und das machen?
Rede.
Ich glaube,
why are you talking to me?
Rede.
Ich glaube, das ist super wichtig, Leute. Da muss man halt auch einfach mal drüber sprechen. So dieses Thema. Man muss einfach ein bisschen mal von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir sind alles nur Menschen und wir haben eigentlich auch menschlich gesehen eine Menge drauf. Aber es wird manchmal nach ganz komischen Sachen gemessen so.
Ja, Digga, was soll ich dazu noch sagen?
Nix. Ich
bin dabei.
Ich war geil.
Es war sehr geil und vor allen Dingen ist auch so, ich befinde mich halt noch sehr in diesem Prozess. Es ist so ein aktiver Kampf und Kennenlernen und Beobachten und so dieses... wenn nicht Anerkennung durch Leistung, wo kommt das sonst her? Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, da bin ich noch auf der Suche. Ich bin noch sehr, das ist bei mir sehr großes Thema einfach in meinem Leben. Und mir fällt das, also ne, deswegen war ich so, okay, ja, danke. Weil es mir noch sehr schwer fällt, das sozusagen getrennt zu sehen und vor allen Dingen dieses zu checken und zu realisieren immer wieder, okay, aber wo warst du vor einem Jahr? Mhm. Also wirklich vor einem Jahr schon andere. Also ne, immer sich so.
Letzte Woche, vor drei Wochen.
Letzte Woche, genau, schnell, genau. Weißt du? Und was mir so geholfen hat, ist halt dadurch, dass ich halt auch sehr ein Notebook-Mensch bin und so Sachen aufschreibe und so weiter. Und dann schreibt man sich so seine To-Dos für das Jahr und was man sich wünscht und so. Und weirderweise geht man nie zurück und schaut sich das nochmal wieder so, ja, ne? Und das, was ich jetzt für mich gelernt habe, dass ich einfach zurückgehe und schaue, ja, und dann bin so, damn. So, ja, chill, man kann doch ein Jahr jetzt chillen sein und so, weißt du? Das, genau, so für
und dich vielleicht nicht krank arbeiten, genau, wo du dann nicht wieder aufstehen kannst, weißt du?
Genau. Und sozusagen da immer zu reflektieren und zu schauen und zu beobachten und einfach sich da mal rauszuziehen und zu gucken, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Für wen machst du das gerade? Warum machst du das? Geht es dir gerade dabei, um jemandem was zu beweisen? Geht es dir gerade um dich? Ist es finanziell? Und zu checken. Ja. Und wenn man dann einmal ehrlich zu sich ist und da diese Core, so das Core-Problem, das Problem oder Core-Aussage hat oder das einmal so sieht, dann wird einmal auch klar, okay, das kann ich vielleicht sogar kicken.
Ich möchte noch eine Sache dazu ergänzen. Ich glaube, Geld spielt ja immer eine ganz große Rolle in allem, was wir tun, ne? Kohle, 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 so. Und ich bin kein Typ, der sagt, dass wir jetzt alle Hippies werden sollen und in den Wald leben sollen und nee, ne, dass du dir Dinge nicht leisten kannst. Leben ist kein Ponyhof, wir brauchen alle Kohle. Du sollst dem aber nicht nur blind folgen. Mhm. Es geht hier um Passion, es geht um Berufung. Es, ja, geht darum, dass du dieser Gesellschaft, deinem Leben, deinem engen Kreis und dir selber einen Gefallen tust, wenn du erkennst, wer du bist, indem du etwas findest für dich, wo dein eigener Sinn dahinter ganz, ganz, ganz groß ist. Der Sinn des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Das hat Savas schon gerappt vor 20 Jahren. Das ist doch das Ding. Du machst was, wo du sagst, ey, ich liebe das, was ich mache. Oder, ja, zumindest kriege ich nicht jeden Tag das Kotzen.
Ja.
So, es muss ja nicht immer romantisch sein, aber ich mag das gerne. Und ich kann damit irgendwie was zurückgeben. Ich, mhm, feiere das, ich finde es geil. Und ob du dann 5.000 oder 5 Millionen verdienst, das ist dann eine Frage des Timings, des Glücks, des lieben Gottes oder, ja, was auch immer. Aber zumindest ist es etwas, wo man sagen kann, ey, hast du dein Bestes gegeben und ist es das, was dich glücklich gemacht hat oder macht? So, dann zieh durch. Und ich kotze jeden Tag, wenn ich Instagram aufmache, weil da genau das Gegenteil häufig zelebriert wird. Mhm. Ne? Diese Gurus, diese Experten, diese Deppen alle, die dir sagen wollen, schlaf nur 4 Stunden, dann kannst du das machen und so kannst du reich werden und so kannst du dies machen. Ey, habt ihr alle kein Leben alle? Habt ihr alle keine Probleme? Seid ihr ehrlich zu euch selber? Es ist halt nicht nur dieses blinde, ey, du bist was, wenn du was hast, du bist was, wenn du rich bist, wenn du Kohle machst, ey, du bist was, wenn du ein glücklicher Mensch bist, mhm, wenn deine Mama, wenn du am Abend deine Mama anrufen kannst und sie dich fragt, was hast du heute gemacht und ihr mit Liebe und Glück erzählen kannst, was du heute gemacht hast und die das Gefühl hat, okay, der Junge oder der Mensch, das Kind fühlt sich gut, dann hast du doch schon mal viel geschafft.
Voll.
Aber ich bin mit Jugendlichen unterwegs, da geht es irgendwie immer nur um das eine und das ist halt einfach dieses Geldthema. Es geht immer nur um die Kohle. Ich sag, was willst du machen? Worauf hast du Bock? Was gibt's?
Wissen die gar nicht.
Was gibt's, was du gerne machst? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur in der Schule gesagt bekommen, ich muss Kohle verdienen. Kohle, 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 Kohle. Und da sage ich ehrlich, das finde ich nicht cool.
Ist es nicht.
Geld macht auch nicht glücklicher. Es gibt, ich weiß nicht, was genau die Zahl ist, aber es gibt eine Studie, die zeigt, dass ab einem gewissen Gehalt Menschen nicht mehr glücklicher werden. Was ja eigentlich diesem ganzen System kaum widerspricht.
Voll, voll,
weil du denkst immer, mehr heißt besser.
Aber
ich glaube, die Zahl ist irgendwie so 90.000 oder sowas. Ab dem Moment bist du nicht mehr glücklicher. Du könntest 170.000, 280 und 400 machen. Ja. Du bleibst genau gleich glücklich.
Absolut.
Es macht keinen Unterschied. Deswegen ist es ja eher so, bist du an dem, weiß ich nicht, ich sage immer zum Beispiel, ich bin in dem Lebensstandard angekommen, wo ich auch comfortable die nächsten 10 Jahre leben kann. Also macht jetzt keinen Unterschied mehr, außer dass irgendwann Nullen auf meinem Konto dazukommen. Aber es macht ja mit mir nichts.
Nee.
Mein Leben ändert sich. Ich werde jetzt nicht auf einmal mir eine Yacht leisten können und irgendwie ein Privatjet irgendwo hinfliegen. So, mein Leben ändert sich genau gar nicht. Und ich glaube, das ist so eine Realisation, die hat man aber erst, wenn man einmal so ein bisschen durchgegangen ist.
Genau. Es wird halt einem oft so suggeriert, so, dass alles, ne, dass es immer darum geht und ich bin voll bei dir. Und deswegen so einfach als kleiner Tipp, als deiner Appell, es tut immer gut, wenn man etwas macht, was die Seele auch glücklich macht. Und nicht nur dem blinden Schein hinterher zu rennen.
Zum Beispiel dieses Video liken, den Kanal zu abonnieren und einen netten Kommentar dazulassen. Zellot, Burak, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke.
Ich glaube, es war eine sehr, sehr geile Folge, super viel gelernt. Und ich hoffe auch für euch da draußen, dass ihr eine Menge mitnehmen konntet aus der Folge. Nicht vergessen, irgendwo zu interagieren. Folgt den beiden auf Social, auch wenn jetzt hier geschossen wurde gegen die...
So. folgt mir, aber nicht den anderen.
Nein, aber ihr könnt ihm trotzdem folgen.
Ihr könnt machen, was
auf jeden Fall, das Buch ist, wenn die Folge rauskommt, schon draußen. Wir werden euch einen Link in die Shownotes packen, aber natürlich auch das Gewinnspiel nicht vergessen. Das beste Kompliment oder die besten 2, einmal an Zellot, einmal an Burak, gewinnt. Für mich bleibt kein Buch übrig, keine Komplimente mehr hier. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Was will Baba sagen. Schöne Woche und bis bald.
Ciao.
Was würde Baba sagen, ist ein Podcast von Funk, moderiert und Redaktion Marcella Burakia, Franziska Wachholz, Aphroditi, Zakiridou. Das Ganze wird produziert von Kanak Film, Yelda Türkmen, Markus Halbmeier und abgenommen vom RBB, Klaus Schwartau und Polo Türk.